Establishment Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, mein Kollege Jürgen Jansen und als besonderer Gast Tibor, mein Gast. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo Herr Bröker. Hallo Herr mein Gast.
Ja, draußen scheint die Sonne. Es wird ein richtig schöner Sommer, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Aber es wird vor allen Dingen deswegen ein richtig schöner Sommer, weil es gibt Fußball. Auch Fußball bei uns in der Region, und zwar die EM. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und da haben wir den Tibor Meingast zu Gast, der da mit seiner fachlichen Expertise herangehen kann. Aber bevor wir das tun, einfach mal die Gelegenheit für Sie, Herr Meingast, dass Sie sich mal vorstellen. Sie sind sehr prominent hier in der Region. Fast jeder kennt Sie. Und die ganz wenigen, die Sie noch nicht kennen, die werden jetzt erfahren, wer Sie sind.
Mein Name ist Tibor Meingast. Ich wohne in Bottrop seit 1994, bin seit Jugendzeiten als Journalist tätig, habe daneben eine Ausbildung in Jura gemacht. Bin auch Volljurist und arbeite aktuell beim ZDF, dem zweiten deutschen Fernsehen, seit 33 Jahren inzwischen und wird langsam Zeit, auch in Rente zu gehen. Das ist auch schon absehbar.
Aber bis dahin haben Sie ja schon eine ganze Menge erlebt. Nicht nur Fußball, auch andere Sportarten, aber heute reden wir ja hauptsächlich über Fußball. Ist das so Ihr Hauptfeld, in dem Sie so aktiv sind?
Auf jeden Fall. Ich habe ja selber lange Fußball gespielt, 20 Jahre, solange das Knie mitgemacht hat und solange das auch mit der Arbeit vereinbar war. Das habe ich mit sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut gemacht und ich bin immer noch total gerne im Stadion, auch wenn da Sachen sind, die mir nicht gefallen, aber ein Fußballstadion zu besuchen, das lohnt sich für mich immer in irgendeiner Form, selbst wenn das Spiel gar nicht überragend ist.
Jürgen Jansen, Fußball, auch Ihr Ding, ne?
Ja, das ist quasi in die Wiege gelegt worden. Ich habe 4 Brüder, alle haben Fußball gespielt, mein Vater eh. An meine Kinder habe ich es auch weitergegeben. Selbst meine Tochter hat in der Jugend Fußball gespielt, da habe ich sie trainiert. Dann habe ich meinen Sohn begleitet, meinen zweiten, der einigermaßen erfolgreich Brötchen auch damit verdienen konnte in deutschen Profiligen. Und bin seit über 30 Jahren im Vorstand in einem kleinen Verein beim SSV Rade hier tätig, habe eine Menge da auch schon erlebt und versuche entsprechend da den Fußballbereich im Amateurbereich auch dann weiterhin zu unterstützen in ehrenamtlicher Tätigkeit eben.
Genau, heute im Vorstand, früher auf welcher Position?
Im Mittelfeld.
Im Mittelfeld.
Und wenn man nicht schnell genug war.
Ja, ich habe als Kind im Sturm angefangen, allerdings mit sehr überschaubarem Torerfolg. Ich glaube, ich habe in meinen 20 Jahren insgesamt 25 Tore erzielt und später, dann bin ich irgendwann mal gewachsen, dann konnte ich auch hinten spielen und meistens Innenverteidigung.
Also ich war Libero im Verein. In der Schulmannschaft wurde ich immer eingewechselt zum Schluss, wenn alle total müde waren. Wir hatten richtig gute Mittelfeldspieler und wir sind sogar ins Kreisliga-Endspiel gekommen, damals mit unserer Schule. Und der Grund war, wie gesagt, 10 Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Dann wurden die Bälle hoch in den Strafraum rein und ich konnte die Bälle dann mit 1,90 Meter damals, heute weniger, einfach reinköpfen und dann haben wir sie immer zum Schluss geschlagen, so ein bisschen Leverkusen-like. Im Finale ist dann unser Hauptstürmer ausgefallen, ich musste von Anfang an spielen und da hat sich einfach gezeigt, also mit den Füßen habe ich echt nichts geregelt gekriegt. Naja, aber so ist es dann eben. Jetzt haben wir im Sommer ein großes Ereignis hier in der Region, aber auch in ganz Deutschland, die Europameisterschaft. Und jetzt mal einfach so in die Runde gefragt, trügt mein Eindruck oder ist die Euphorie nicht so groß wie 2006?
Ich glaube schon, dass sie nicht so groß ist. Das ist ja fast noch gar nichts passiert. Gerade sind die Zeitungen voll damit, dass so wenig bekannt ist davon, dass so wenig passiert in den Straßen. Und der Deutsche Fußballbund hat jetzt irgendwie die Marketing-Idee ausgegraben. Sie würden jetzt Tag für Tag irgendwie einen neuen Spieler benennen, der in dem Aufgebot ist, damit wenigstens ein bisschen darüber berichtet wird.
Liegt das denn daran, dass die Menschen übersättigt sind mit Hauptevents oder hat das was zu tun mit dem Image des Fußballs aus Ihrer Sicht?
Ja gut, das Image hat sich, glaube ich, schon verändert und das Thema, was natürlich auch im Fokus ist, ist das Finanzielle, das fast Wichtige oder das Thema Marketing als das, was auf dem Platz irgendwo passiert ist, so mein Eindruck. Und ist natürlich so, dass auch im Amateurbereich, wir veranstalten zum Beispiel auch ein Public Viewing zum Eröffnungsspiel hier mal von unserem Verein, ja, dass die Resonanz da deswegen vielleicht auch nicht so ist, weil man vielleicht auch im Amateurbereich merkt, ja, da kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Finanzen gleich, dass so viel von den Einnahmen, von den Abgaben, die UEFA oder der DFB bekommt, gar nicht an der Basis ankommt. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass der ein oder andere eher sich fokussiert auf seinen kleinen Fußball, als auf die grüne große Bühne zu schauen.
Was auch eine Rolle spielt sicherlich ist, dass die Nationalmannschaft in den letzten Jahren sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Die drei letzten Turniere sind sehr schlecht gelaufen. Jetzt gibt es ein bisschen Hoffnung nach der zwei guten Ergebnissen, aber 2006 kamen die aus einer Weltmeisterschaft, wo sie Zweiter geworden sind, wo sie das Finale erreicht haben. Da war natürlich der deutsche Fußball noch auf einem ganz anderen Niveau, hat ein ganz anderes Standing. Jetzt weiß keiner so recht, wird die Mannschaft bei diesem Turnier überhaupt eine große Rolle spielen, aber das werden wir sehen.
Aber es ist ja so, die Bundesliga aktuell, die Fußball-Bundesliga, ja durchaus positive Zahlen hat. Es gibt auch endlich mal einen anderen deutschen Meister. Der Abstiegskampf ist total spannend. Die deutschen Mannschaften sind sehr erfolgreich auf europäischer Ebene. Also eigentlich ist doch die Grundlage dafür gelegt, dass die Menschen jetzt richtig Bock auf Fußball und auf die EM haben müssten, oder?
Ja, das wird sicherlich auch noch mehr kommen, je näher das Turnier dann rückt. Mhm.
Die Bedeutung der EM für die Region ist ja gerade hier durchaus eine spannende, weil es gibt ja auch Stadien, in denen gespielt wird, aber es gibt auch Unternehmen, die hier unterwegs sind. Fällt Ihnen da irgendwas ein, was wir da so gerade haben an der Stelle?
Also wenn wir hier in Dorsten schauen, vor kurzem stand es bei uns im Regional in der Dorstener Zeitung, dass Coca-Cola, der Standort hier in Dorsten, jetzt in die Vorproduktion geht für Europameisterschaftsdosen. Cola, Fanta, was da entsprechend alles dann getrunken wird. Und das eben mit Labels über die Europameisterschaft, eben mit Nationalspielern im Konterfei. Das merkt man hier schon in Dorsten. Ich bin vor kurzem noch vorbeigefahren an der Produktionsstätte. Da ist schon deutlich mehr los, wie es sonst ist, ne? Weil das schon natürlich ein riesen Umsatzfaktor da in dem Fall auch ist.
Es gibt ein Public Viewing in Bottrop, da sind wir der Hauptsponsor der ganzen Geschichte. Das wird ja vom Podcast dort veranstaltet und da sind wir intensiv dabei. Ich gehe mal davon aus, dass da auch nicht nur Cola und Fanta getrunken werden, sondern möglicherweise auch andere Getränke. Also die Bierindustrie wird möglicherweise auch profitieren davon. Profitiert denn der Staat? Profitiert Deutschland davon? Was ist mit Steuern, die gezahlt werden? Also die Wirte zahlen sicherlich, bei Veranstaltungen wird es sicherlich viele Einnahmen geben, auch für den Staat. Wie sieht's da aus?
Ja, interessantes Thema. Es ist ja so, dass der Europäische Fußballverband wie auch der Weltfußballverband nicht gerne Steuern zahlt. Ich finde das völlig abartig, dass da irgendwelche Länder denken, sie müssten da irgendwie Steuern erheben, wenn die da eine Veranstaltung haben. 2016 bei der Europameisterschaft in Frankreich gab es einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro, einen Gewinn von 800 Millionen Euro. Auch weil einfach sehr viele Steuervorteile versprochen wurden. Es gab damals eine Anfrage der Grünen, die damals noch in der Opposition waren, wie hoch dieser Steuerausfall ist, den es da gibt. Da gab es keine Antwort vom Finanzministerium. Ist auch schwierig zu beziffern, weil einfach, wenn die EM nicht stattfindet, gibt es ja auch keine Steuereinnahmen und dann gehen auch noch die Steuereinnahmen weg, die eben Wirte generieren, die Hotels generieren, die im Verkehrsbereich umgesetzt werden, wenn eben mehr Menschen in Deutschland sind oder auch speziell in unserer Region. Aber ganz klares Ding, die Türkei hat damals für die Europameisterschaft, die jetzt stattfindet, mit vollkommener Steuerfreiheit geworben. Dann wird das in Deutschland nicht sehr viel anders sein.
Das heißt, für die UEFA bleibt richtig viel Geld übrig, das wird aber komplett in den Amateurbereich und in den Nachwuchsbereich gesteckt.
Ist das so?
Jürgen, kommt da müsste man den Herrn Infantino vielleicht mal fragen.
Ja, Infantino ist die andere Baustelle. Infantino ist ja FIFA. Und die FIFA ist ja genauso schlimm. Die hat jetzt gerade so ein Kommuniqué rausgebracht. Sie hat jetzt verglichen, wie das mit der Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 ist. Da sind ja Deutschland, Niederlande und Belgien im Geschäft, sowie Brasilien. Und dann haben gesagt, oh, die brasilianische Bewertung, die ist schon besser, weil die andere irgendwelche finanziellen und rechtlichen Probleme birgen könnte. Heißt also, die europäischen Länder wollen gerne Steuern haben. Die Brasilianer haben gleich gesagt, nee, lass gut sein.
Das ist natürlich eine schwierige Situation. Man will natürlich diesen Wettbewerb unbedingt dann auch nach Deutschland holen. Und da geht man ja, wie wir auch 2006 im Nachhinein feststellen mussten, den einen oder anderen Weg, den man im Nachhinein vielleicht auch nicht mehr so gut findet. Das ist schon richtig an der Stelle.
Ja, aber lassen Sie uns offen reden. Man möchte bei einem korrupten System einen Fuß in die Tür kriegen. Und das kann man nicht, wenn man sich nur ganz vorbildlich benimmt.
Das klingt so ein bisschen so, dass man beim Fußballspiel auch nicht gewinnen kann, wenn man im 16-Meter-Raum berührt wird, auch mal hinfällt. Weil sonst gibt's ja keinen Elfmeter. Ne? Wenn man nur getreten wird und man weiterläuft, dann wird ja nicht gepfiffen.
Naja, nach der Regel schon. Also das ist ja und gibt ja inzwischen, ich finde, diese Sache mit dem Videoschiedsrichter, auch wenn die natürlich für Verzögerungen sorgt, hat's schon ein bisschen besser gemacht und hat schon ein paar Sachen gemacht, aber es ist natürlich immer fehlerbehaftet. Es wird immer Fehler geben, wie zum Beispiel bei dem Champions League Halbfinale in Madrid. Das war ja unfassbar, dass da zwei, sowohl der Assistent als auch der Schiedsrichter, so eine gravierende Fehlleistung machen. Das ist echt irre.
Ja. Wenn man dann noch gesehen hat, wie ein Madrilene den Ball, den er in die Hand gedrückt bekommt, auch nochmal extra wegwirft etc., dass das nicht eine Unsportlichkeit ist, verstehe ich auch nicht mehr. Da hilft auch kein Videobeweis an der Stelle, oder?
Naja, muss der Schiedsrichter
also entscheiden. Ich habe jetzt heute Morgen nur gelesen, dass eben, ich weiß nicht, ob ihr bei der EM auch schon, dass das Thema eben Theatralik und dann entsprechend reklamieren, dass das viel intensiver geahndet wird. Und da muss ich sagen, im Vergleich jetzt, ich habe selber immer Fußball gespielt, klar, hat man sich auch mal hingeworfen und gedacht, pfeift er jetzt, pfeift er nicht. Aber wenn ich das vergleiche, so insbesondere mit dem Handball, ich habe mir auch schon mal ein paar Handballspiele angeschaut, auch Handball-Bundesliga, wo ich sagen muss, die Leute bekommen da so viel Körperlichkeit entgegen. Und da ist es so, dass auch wenn es noch so aggressiv ist, sofort Shake Hands ist, die Leute entsprechend miteinander, da wird nicht groß lamentiert gemacht. Und das wünsche ich mir so ein bisschen für den Fußball auch, dass dieses Thema Theatralik und ja Versuche der, ich sag mal, Selbstdarstellung, dass das ein bisschen zurückgefahren wird. Und da können sicherlich auch die Schiedsrichter ein bisschen dann dazu beitragen. Wenn wir jetzt mal abwarten müssen, und finde ich bei den Frauen zum Beispiel auch besser, da gibt's dieses Jammern auch nicht so. Muss ich wirklich sagen. Ne? Und zumal die Kamera ist ja immer in jedem Detail aus jeder Richtung drauf gerichtet, wenn jemand, wie Sie gerade sagten, Herr Brücker, mal versucht, im 16-Meter-Raum entsprechende, in Anführungsstrichen, Schwalbe zu machen, dass so Sachen sicherlich dann zukünftig vielleicht unterbunden werden können. Und wie gesagt, man sich im Handball oder im Frauenfußball vielleicht da was abschaut.
Mein Problem beim Videobeweis ist, dass sowohl die Autorität des Schiedsrichters ein Stück weit untergraben wird. Man wartet praktisch erstmal ab, was denn vom VAR kommt und was der Schiedsrichter gesagt hat, ist gar nicht mehr so von großer Bedeutung. Aber das Zweite finde ich genauso bedenklich, dass es eben mittlerweile Schiedsrichter gibt, die Verantwortung für die Spielleitung in bestimmten Situationen einfach abgeben und damit praktisch nichts zu tun haben. Und da muss ich sagen, das gefällt mir auch nicht.
Aber schwache Schiedsrichter hat es schon immer gegeben.
Ja, das ist das Problem. Das
also wenn ich an das WM-Halbfinale 1970 denke, dieser Japaner, der da bei Deutschland-Italien da überhaupt nichts auf die Pfanne gekriegt hat. Ja.
Es gab auch mal ein Spiel gegen, ich glaube, Spanien, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, das wir auch bei einer WM gehabt haben, wo wir auch komplett, es war Gladbach spielt bei Barcelona. Unglaublich, wie wir da verpfiffen worden sind. Oder Bayern München in Madrid ist ja nicht nur diesmal so gewesen. Da gibt's ja eine lange Historie an der Stelle. Ne? Also schwache Schiedsrichter kriegst du mit dem VAR auch nicht besser. Das ist einfach so.
Ja, aber man kriegt insgesamt, glaube ich, mehr Gerechtigkeit.
Zumindest beim Abseits.
Ja, definitiv.
Wobei wir da in Deutschland vielleicht auch ein bisschen pingeliger sind als andere Länder. Und ich muss sagen, das ist ich stimme nicht dem Spruch im Stadion zu, dass das den Fußball kaputt macht. Aber was das Stadionerlebnis angeht, das leidet schon darunter. Also ich zumindest, wenn ich mit meinem Club, wenn ich da im Gästeblock sitze und du jubelst, aber du kannst gar nicht richtig jubeln, weil wird ja wahrscheinlich überprüft und dann jubelst du nochmal, aber ein bisschen.
Es wird ja auch nicht öffentlich oder für den Zuschauer sichtbar überprüft. Das ist ja gut, das gehört eigentlich auch nicht dahin. Nachher sind wir in einer amerikanischen Pro- oder Football League irgendwo, wo überall immer nur unterbrochen wird und Pause gemacht und das Ganze mehr drumherum im Prinzip stattfindet. Aber ich finde schon, dass man am Fernseher dann logischerweise mit Wiederholungen hin und her, allen möglichen Kameraperspektiven, dann fast schon besser sitzt wie im Stadion, ne? Wenn man eben das im Detail verfolgen will. Ne?
Ganz wichtig fände ich mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Entscheidung des Videoassistenten, dass man da ein bisschen Informationen kriegt. Genau. Ich finde es auch total albern, dass da Monitore mitlaufen mit Fußballszenen und wenn eine Szene schwierig ist oder zweifelhaft ist, wird dann abgeschaltet. Die Nachspielzeit wird niemals angezeigt. Das ist völlig albern. Das ist auch undemokratisch, das so, ja, so untransparent zu machen. Und ich muss einmal widersprechen, klar ist das Stadionerlebnis ein anderes, aber es hat niemals einen lauteren Schalker Jubel gegeben wie in Mainz letzte Saison nach der Entscheidung des Videoassistenten, dass es dann Elfmeter gibt nach dem Foul an Marius Bülter in der letzten Minute, wo dann Bülter selbst irgendwie eine gefühlte Stunde nach Spielende das Tor verwandelt hat zum Sieg. 3-2 damals.
Also den Widerspruch kann ich gut ertragen. Also ich habe wirklich ein echtes Thema, wenn wir Ja geschrien haben, weil wir es geschossen haben und wenn ich die Hände vom Kopf geschlagen habe, weil wir es kassiert haben, dann möchte ich schon eigentlich auch nach 2-3 Sekunden wissen, was Sache ist. Aber ich bin eben dann auch altmodisch an der Stelle.
Aber wenn es dann gegeben ist, kann man zweimal jubeln.
Ja, aber der Jubel ist nicht so doll.
Genau, dann ist dann eher verhalten, ne? Und dieses Haarerlebnis ist dann nicht mehr so da, ne?
Klar. Generell Europameisterschaft, freuen Sie sich drauf?
Ja, ich gucke immer für mein Leben gerne Fußball und da gibt's bestimmt ein paar gute Spiele. Ich werde jetzt nicht in jedem Vorrundenkick dabei sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es dann ernst wird mit der K.O.-Runde, da fühle ich mich schon gut unterhalten.
Sie waren ja bei einigen WMs und EMs dabei im Umfeld. Was ist Ihnen denn da so hängen geblieben? Etwas, wo Sie sagen, ja, das wäre schön gewesen, wenn man das auch im Fernsehen ganz vielen Menschen erzählt hätte.
Ja, so ein Stadionerlebnis ist schon was anderes als auf dem Fernseher. Ich erinnere mich, 96 in London war ich im Wembley-Stadion bei einem Viertelfinale, England gegen Spanien. Und was da die Stunde davor passiert ist in diesem Stadion, wo keine Werbeclips liefen, sondern einfach nur die Leute da Stimmung gemacht haben, das war echt unglaublich. Und mit mir zusammen war da Uwe Rösler da, der inzwischen Fußballtrainer ist, im Moment, glaube ich, irgendwo in Skandinavien. Der war damals Spieler bei Manchester City und kannte England und der war so fasziniert von diesem Ding, dass selbst dieser Spieler, der wirklich ständig im Stadion ist, er bat dann eben, damals waren Handys noch teuer und Handykosten, kann ich mal dein Handy haben, ich möchte mal meinen Kumpel anrufen, dann rief er irgendwo im tiefen Sachsen einen Kumpel an, der eben nicht mit im Stadion sein konnte und hielt das in die Runde und das ist schon irgendwie schön und ich finde schade, dass sich meine Fernseharbeit so verändert hat, dass eben eine Europameisterschaft jetzt nicht mehr irgendwo stattfindet, wo sie wirklich real ist, sondern ganz viel an einer zentralen Stelle. Bei uns in Mainz zum Beispiel, die ganzen Leitungen laufen ein, das meiste Programm wird einfach in Mainz gemacht, man ist nicht mehr im Stadion und ARD genauso, die haben in Köln jetzt ein großes Studio aufgebaut, wo sie die Sportübertragung machen. Auch bei den Winterübertragungen ist es so, dass Leute das Skifahren meistens von zu Hause kommentieren, allein für Ball- und Bewegungssportarten, wo man über das Fernsehbild hinaus noch sehr viel peripher wahrnehmen kann, werden nochmal Leute rausgeschickt, aber das wird jetzt immer weniger.
Ihr schönster Stadionbesuch?
Ich war damals als Jugendlicher, war ich 16, 17 in Schalke. Ja, Schalke gehört immer hier zur Region und bin auch bekennender Schalke-Fan. Das 6-6 entsprechend im Halbfinale war es gegen München im Pokal, wo Olaf Thon, meine ich, in der letzten oder vorletzten Minute der Nachspielzeit mit 18 Jahren das entscheidende Tor noch erzielt hat. Das waren schon Sachen, wo man ja so Blickwinkel immer wieder hat und denkt, ja, da warst du mal dabei, ne?
Mein schönstes Stadionerlebnis. Bayern München spielt unglücklich 2-2 bei Juve, hat dann zu Hause das Heimspiel in der Champions League und liegt nach 10 Minuten zurück oder 15 Minuten zurück, 2-0. Vor mir sitzen zwei Italiener, holen sich jeweils eine dicke Zigarre raus, fangen an zu rauchen. Ich war am Husten ohne Ende. Mein Asthma hat sich da massiv gemeldet. Die drehen sich um und sagen, ja, wir gewinnen das heute. Ja, und dann wurde der ein oder andere eingewechselt. Da haben wir noch das 2-2 gemacht und in der Verlängerung dann das 3-2. Das war richtig, also das war Fußball pur, so wie ich es auch erlebt habe. Und das war auch nicht nur Operettenpublikum da in dem Moment in München. Da ging es dann richtig ab an der Stelle. Was, wo wir als normale Fans ja nicht das Privileg haben, aber sie sicherlich die Gelegenheit hatten reinzuschauen, war so in die Mannschaftsunterkünfte bei WM, EM. Zumindest früher war das ja so, dass man da auch mal reinkommen konnte als Reporter. Das hat sich aber massiv geändert, oder?
Ja, das ist gefühlt 100 Jahre vorbei. Das ist traurig. Also 1998 bei der Weltmeisterschaft, weiß ich noch, da bin ich so ein paar Mannschaften hinterhergereist und da konnte man auch noch jemanden motivieren, da mal rauszukommen. Da würde man heute, glaube ich, Hand für abgeschlagen kriegen oder so, keine Ahnung, mit der man das Mikrofon halten möchte. Es gab da zwei Spieler der damaligen jugoslawischen Nationalmannschaft, Slobodan Komiljenovic, der beim MSV Duisburg spielte, und Miki Stevic, der später dann in Dortmund gelandet ist, und die konnte man auf dem Handy anrufen, dann kamen die raus und dann ließ sich das machen. Und ich weiß, der Kollege Buß war 1994 in den USA, noch vor dem Viertelfinale im Hotel der Bulgaren. Die hatten ja ein paar, die in Deutschland spielten und auch Deutsch sprachen, und die haben dann am Pool gesessen und war jetzt auch nicht so, dass da keine Zigarette an war. Die kamen dann halt eben im Fernsehen, wurden die nicht gezeigt, aber die waren da ganz entspannt, und das geht heute alles gar nicht mehr. Das sind heute ja Festungen und das Training findet dann wieder an einem anderen Ort statt, wo sie hinfahren und wo Tage, Wochen vorher da irgendwie schon diese Werbebanden aufgebaut werden. Das hat sich sehr geändert.
Das heißt, also wir würden das heute gar nicht mehr mitkriegen, wenn Dänemark mit Burgern im Bauch Deutschland im Finale der Europameisterschaft schlägt.
Ja, irgendwie schon. Ich meine, wenn sie die Burger geholt haben, wird schon zwei, drei mit Handys geben, die das dokumentieren. Aber
Es wäre nicht mehr so eine Story wie damals. Ne?
Aber und es ist halt einfach auch so, dass die originären, selbstentdeckten Geschichten da verloren gehen. Früher konnte man mit den Menschen reden, konnte das alles machen. Heute gibt es kaum mehr Termine. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Ereignis ist wie die Europameisterschaft, hat die UEFA ein Videoangebot, das sie an die rechte Partner vom Fernsehen schickt. Und dann ist man darauf angewiesen. Ich erinnere mich, letzte EM habe ich mich um Polen gekümmert. Da habe ich nichts Originäres gehabt. Ich habe dann irgendwie noch, ich weiß noch, von einer Mannschaft habe ich noch jemanden vorher interviewt, aber schon eine Woche vorher, solange er noch beim Verein war, und hatte dann wenigstens in deutscher Sprache noch zwei Sachen. Und Lewandowski zum Beispiel, der ja perfekt Deutsch spricht, da war in Deutsch nichts zu kriegen. Und dann hat man eben von der UEFA damals Bilder gekriegt, wie er das Tor seinem Vater widmete, was er auch gesagt hat, und wo es dann irgendwie ein paar Kinderbilder gab. Und klar, das ist jetzt keine schlechte Geschichte, diese Vater-Sohn-Geschichte da einzubauen, aber wenn man keine Auswahl hat, das ist natürlich verheerend. Und das wird ja in Zukunft noch schlimmer werden. Also die Zeiten, wo Journalisten Sportler fragen, sind im Fußball, glaube ich, fast schon endlich. Also, dass man selber fragen kann, das ist ganz oft, dass eben der Deutsche Fußballbund hat ja auch Fragesteller, die da sehr devote Fragen stellen, und die werden dann eben über die Portale verteilt, gerade an die ausländischen Medienpartner.
Marketing statt Journalismus.
Das ist der Trend.
Trotzdem ist das Stadionerlebnis, also zumindest in dieser Bundesliga-Saison, aber eigentlich auch generell, immer noch ein tolles, finde ich. Fußball berührt immer noch wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Herzen. Was wünschen Sie sich zum Abschluss unseres kleinen Podcasts für diese EM?
Ich wünsche mir, dass so ein Thema Terror und Gewalt ganz, ganz weit außen vor bleibt. Das ist ja auch ein Riesenthema bei uns, muss man sagen. Auch in den Medien sicherlich momentan, was man alles tun und machen kann und machen muss. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich viel Spaß für die Zuschauer. Und insbesondere hier in Deutschland werden wir dann Spaß haben, wenn unsere Mannschaft erfolgreich ist. Und das wünsche ich dem Julian Nagelsmann, unserem neuen, wer weiß wie lange noch, Bundestrainer, dann mit einem erfolgreichen Kader und möglichst viel Toren und Spannung natürlich. Aber am Ende, wie sagen die Engländer so schön, am Ende gewinnt immer Deutschland. Ne?
Ich fände es schön, wenn die Stimmung so ein bisschen in die Nähe dessen käme, was 2006 hier passiert ist, dass sich das Land als offen und freundlich und Gästen gegenüber nett zeigt, dass auch die Leute, die sie eben einen Stadionbesuch nicht leisten können, ein bisschen Spaß haben. Und schön wären auch irgendwie gute Spiele, unterhaltsame Spiele, wenig Stress mit Schiedsrichterentscheidungen. Ja. Und irgendeiner wird dann schon Europameister werden, am besten der den besten Fußball spielt.
Das würde ich mir auch wünschen. Wenig Schwalben, schöne Tore und möge der Bessere gewinnen. In diesem Sinne, genau. Vielen Dank in die Runde.
Ja, danke auch.
Auch vielen Dank.
Eine Produktion der Graukaue.